Lebens, glaube ich. Da haben sie sich Tag für Tag getroffen, heißt es in der Bibel so, im oberen Saal. Und dann 10 Tage nach Christi Himmelfahrt, am Pfingsten, ist es dann tatsächlich passiert. Das haben wir letzte Woche gefeiert. Ja, ich habe gehört, ihr hattet einen guten Gottesdienst, eine gute Predigt von einem guten Mann aus der Elim. Der Johannes war da. Und gerade als eine pfingstcharismatische Kirchengemeinde, die ja die Kirche am Ostbahnhof ist, es ist ja gut, darüber zu sprechen, über den Heiligen Geist, über Pfingsten, über das, was am Pfingsten passiert ist. Und ich finde, wo sonst sollte man über Pfingsten, über den Heiligen Geist sprechen, wenn nicht in einer Pfingstkirche? Und gleichzeitig habe ich immer wieder so den Eindruck, wenn ich so über die Kirchenlandschaft schaue, auch über Pfingstkirchen, über unseren Bund, ja, an Pfingsten wird sehr viel darüber gesprochen. Und am Pfingsten wird über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen, über die Taufe. Und mein Anliegen ist aber das danach. Was ist dann? Was ist nach Pfingsten? Wie viel Pfingsten steckt in dieser Kirche nach Pfingsten? So, meine Frage. Wie viel unserer pfingstlichen Identität steckt noch eine Woche danach, 2 Wochen danach, Monat danach und so weiter? Und deswegen geht meine Predigt heute einen Schritt weiter. Ich würde ungern stehen bleiben an Pfingsten, aber natürlich werden wir ganz kurz Pfingsten touchieren. Aber wir wollen heute darüber sprechen, was denn mit Pfingsten sich am Ende geändert hat. Es war nicht nur ein phänomenaler Tag, über den wir auch kurz predigen werden, sondern es begann eine phänomenale Zeit. Und die dauert noch bis heute. Sie ist fortlaufend. Denn wenn man über den Heiligen Geist spricht, also ich glaube, da sind sich alle christlichen Kirchen einig, der Heilige Geist ist wichtig. Der Heilige Geist ist der, der unser Herz berührt. Der Heilige Geist ist der, der uns zu Jesus führt. Der Heilige Geist ist der, der uns das neue Leben schenkt. Wir nennen das Wiedergeburt oder Neugeburt. Also das ist so radikal, wenn Gott dich berührt, das ist nicht ein bisschen nachjustieren, hier und da was ändern, sondern das ist wie eine 180-Grad-Wende. Du beginnst komplett neu, deswegen der Begriff Wiedergeburt. Wir sprechen über den Heiligen Geist, dass er der Beistand ist, der Tröster, der Lehrer. All diese Dinge haben wir, glaube ich, mit allen christlichen Kirchen ziemlich gemeinsam. Und dann gibt es da so eine Sache, da wird es dann ein bisschen dünner, habe ich so den Eindruck. Und wenn man mich fragt, was ist denn bei euch das Besondere an Pfingstkirchen, da sage ich immer gerne, ja, wir glauben an die ganze Bibel. Und dann kommen so komische Reaktionen, wie, ihr glaubt an die ganze Bibel? Aber glauben nicht alle Kirchen an die gesamte Bibel. Und ich sage dann immer gerne dazu, wir glauben, dass alles, was es in der Bibel gibt, insbesondere das Neue Testament, alles, was die Jünger da erlebt haben, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, das ist heute noch erlebbar. Und jetzt komme ich so langsam so auf die Zielgerade. Wir glauben, dass das, was der Heilige Geist damals bewirkt hat, den Jesus angekündigt hat, dass sie unbedingt warten sollen, dass er auf sie kommt. Er sagte zu ihnen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, wird etwas passieren. Jesus sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, Johannes der Täufer, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Und dann sagte er, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also Jesus sagte ganz klar, neben dem, was ihr alles schon erlebt habt, was ihr alles schon von mir wisst, was ihr alles schon seid, geht keinen Schritt weiter, ohne dass ihr diese Erfüllung erlebt habt. Und wir glauben heute an diese Erfüllung. Wir glauben, dass es das heute noch gibt und wir glauben, dass diese Erfüllung, wie es sie damals gab, dass sie Auswirkungen hat, dass sie wahrnehmbar ist, dass sie sichtbar ist. Und deswegen die heutige Predigt, wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt. Ich werde mal ein bisschen vorgreifen, eigentlich habe ich das für später geplant, aber ich weiß nicht, wie. Wir sind ja sehr, sehr heterogen hier in dieser Kirchengemeinde, sehr, also sehr bunt. Darf man das so sagen überhaupt noch? Ist das noch politisch korrekt und so? Also bei uns in der Elim ist das ähnlich. Ja? Ich sage immer, bei uns in der Elim, die Bio-Deutschen mit Zertifikat, na, also die mindestens zweite Generation hier Geborenen, sie sind bei uns in der Unterzahl. Also bei uns, wir haben etwa 60% Menschen mit Migrationshintergrund und die kommen wirklich aus der ganzen Welt. das ist ja bei euch ziemlich ähnlich hier. Ne? Also ich würde sagen, wahrscheinlich noch eine höhere Quote. Oder hast du mal gezählt? Okay, du verteilst keine Zertifikate hier. Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, das ist ein sehr, sehr gutes Bild für das, was damals am Pfingsten passiert ist. Denn die wenigsten haben das so richtig auf dem Schirm, warum dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist an Pfingsten beim ersten Erfülltwerden, warum es genau dieses Phänomen gebraucht hat, dass die Jünger dann anfingen, in anderen Sprachen zu beten. Ich erinnere immer wieder gerne daran, weil, also wir glauben, ich greife wieder ein bisschen voraus, wir glauben, dass es unterschiedliche Dinge gibt. Wir glauben, dass wenn der Heilige Geist, wenn dieses Himmlische auf unsere menschliche Realität trifft, dass es zu Auswirkungen kommt, die menschlich nicht erklärbar sind. Es wird übernatürlich, phänomenal. Es wird für den einen oder die andere komisch. Ne? Was ist denn das? Ne? Damals, als das passiert ist, haben die Menschen in Jerusalem geglaubt, die Jünger sind besoffen. Ne? Weil die haben sich so komisch benommen. Sie haben irgendwie geredet und wahrscheinlich auch so ausgesehen. Aber auf jeden Fall glauben wir, dass diese Phänomene, die es gibt, über die ich heute nicht intensiv predigen werde, wir nennen das die Gaben des Heiligen Geistes, wir glauben, dass es unterschiedliche gibt. In der Bibel werden 9 explizit erwähnt. Und deswegen frage ich mich, warum hat aber Gott an Pfingsten, als er den Heiligen Geist ausgegossen hat, ausgerechnet dieses Phänomen benutzt, dass sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden? Und natürlich wissen wir es nicht genau, aber wir können es ableiten. Pfingsten war ja ein Wallfahrtsfest. Wallfahrtsfest bedeutet, ne, das kennt man heute eher so von den Moslems, ne, die Wallfahrt, die pilgern nach Mekka, ne, und du musst da gewesen sein. Und sowas gab es auch bei den Juden. Es gab vorgeschriebene Wallfahrten, dass alle Gläubigen, wo auch immer sie leben, wie weit sie auch weggezogen sind aus Israel, und damals zu der Zeit waren die Juden schon weltweit zerstreut, aber an 3 Festtagen im Jahr mussten sie nach Jerusalem zurückkommen. Und auch sie waren inzwischen in mehreren Generationen nicht mehr im jüdischen Land. Sie haben inzwischen eine andere Sprache gesprochen. Und sie sind gekommen, um sich daran zu erinnern, wer sie sind, zu ihren Wurzeln. Aus der ganzen Welt kamen sie nach Jerusalem an Pfingsten. In den verschiedensten Sprachen haben sie gesprochen. Und dann passiert dieses Phänomen dort. Der Heilige Geist fällt auf die Menschen und die Jünger, die da warten, fangen an in anderen Sprachen zu beten. Und ich glaube, Gott hat an diesem Tag, an Pfingsten bewusst dieses Phänomen gebraucht, weil sie dann rausgegangen sind, und da sage ich auch gleich noch was dazu, um damit offensichtlich wird, da ist etwas Krasses passiert, weil da auf einmal Menschen, keine Ahnung, die aus der Türkei gekommen sind, hörten, da redet jemand in meiner Sprache. Menschen, die aus einem afrikanischen Land gekommen sind, sie hören, da redet jemand in meiner Sprache, aber das ist ein Einheimischer. Das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Heute. Ich weiß nicht, wie viele derer, die heute hier sind, das selbst schon mal erlebt haben und wie viele, die heute da sind, immer noch so ein Problem damit haben. Das ist irgendwie komisch. Ich kann mich erinnern, als ich nach Hannover gekommen bin, wir sind mit der Familie da hochgezogen, es war im Jahr 2017 und die Elim Hannover ist eine große Kirche und ich habe angefangen, so Leute kennenzulernen und auf einer Veranstaltung kam eine Frau auf mich zu und sie sagte, ja, diese Kirche ist ja eigentlich voll in Ordnung und so, ne? Und ich mag das hier und so, aber oh, dass sie da in anderen Sprachen beten, das ist komisch. Und habe ich es so angeguckt, habe gesagt, du, aber dir ist schon klar, dass das eine Pfingst Kirche ist, oder? Und sie daran glauben, dass es normal ist. Ja, aber muss das denn sein und so, ne? Und deshalb, also das Thema, es ist ein heikles Thema, aber ich dachte, komm, ich bin ja hier Gast quasi, dann kann ich auspacken und wieder gehen und dann kann Alain aber dann danach wieder so alles in Ordnung bringen, ne? Okay. Also, kommen wir wieder zurück in die Spur. Das war so ein bisschen, ich merke, irgendwie drifte ich immer wieder kurz ab. Aber was ist an Pfingsten passiert? Die Jünger sitzen also da, sie warten auf das, was Jesus versprochen hat. Und dann heißt es, kommt wie so ein Brausen. Habt ihr eine Idee, wie ein Brausen klingt? Sturm. Aber wie macht das denn? Ich dachte immer früher an Donner, an irgendwas. Nein, aber das ist kein Brausen. Brausen ist eher wie so ein lauter Durchzug. Ne? Das zieht so und das pfeift und so, und macht das so irgendwie. Ne? Und sie sitzen da und auf einmal hören sie, dass da irgend so ein Brausen kommt und dann wird es noch verrückter. Und dann heißt es, es kamen Zungen wie von Feuer auf ihre Köpfe. Also ich gucke dich an und auf einmal sehe ich deine Haare brennen. So ungefähr war das. Und sie gucken sich alle gegenseitig an. Okay, bei Gerhard ist es, wenn es weiter vorne ist, ist es weniger kritisch, ne? Da sind weniger Haare. Ja. Sie gucken sich an und sie denken, was passiert da gerade? Aber sie merken, nee, das ist kein Feuer, das irgendwie anzündet, sondern das ist nur irgendetwas. Gott will zeigen, da passiert gerade was. Jetzt ist es soweit. Das ist das, worauf sie gewartet haben. Und wenn ich gefragt werde, was war die Auswirkung und was war das Phänomenale, und die meisten werden sagen, ja, es kam dieses Brausen, es kamen diese Zungen wie von Feuer und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Aber ich glaube, da war noch etwas Größeres, noch etwas, was fast schon bedeutender ist, denn die Auswirkung davon, dass sie erfüllt wurden, war nicht nur, dass sie jetzt anfingen, Gebetskreise zu bilden. Also wir denken oft so, ich will Gott erleben, ich will erleben, wie er mich berührt, mein Herz berührt. Und, wenn das sich auch irgendwie zeigt, ne, und selbst wenn ich zittere oder wenn ich das Gefühl habe, ich weine jetzt. Oder, es ist alles schön, es ist alles gut, wir können gleich nochmal darüber reden. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir das Wichtigste aus dem Blick verloren haben, wenn wir so bleiben. Denn was hat der Heilige Geist getan, nachdem sie erfüllt wurden und anfingen, in anderen Sprachen zu beten? Was war die nächste Aktion? Er hat nicht gesagt, jetzt chill mal, Ruhe im Geist. Leg dich auf den Boden, genieße die Gegenwart des Heiligen Geistes und dann kannst du nach Hause gehen. Nein, es heißt, der Heilige Geist treibt sie aus dem Haus. Sie verlassen das Haus. Sie gehen raus und fangen an, in diesen Sprachen auch zu reden und werden von den Menschen um sie herum wahrgenommen. Jesus sagte zu ihnen zuvor, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit der Kraft ausgestattet, um meine Zeugen zu sein. Also wenn wir heute über diese Erfüllung sprechen, und ich mache das gerne, geht es mir heute nicht um Phänomene. Heute geht es mir nicht darum zu sagen, hey, ihr seid eine Pfingstkirche, ihr braucht das. Mir geht es heute darum, dass am Ende alles, was wir mit dem Heiligen Geist erleben, dazu führt, dass wir unter Menschen sind, dass wir dort Zeuge sein können, dass wir es schaffen, unseren Mund zu öffnen. Und manchmal bete ich dafür, dass der Herr uns nicht mit einer anderen Sprache begabt, sondern mit der deutschen Sprache. Dass wir sprachfähig werden, dass wir unseren Glauben irgendwie erklären können, dass wir uns artikulieren können, ohne dass es komisch wird bei den anderen. Dass wir teilen können, was unser Herz bewegt, dass das Evangelium die Menschen erreicht. Auf jeden Fall, Petrus wird super mutig. Ne? Der Petrus, der noch einige Wochen zuvor so verängstigt war, dass er seinen Meister Jesus geleugnet hat zu kennen. Er wurde gefragt, du bist du auch einer von denen? Sagt er, nee, den kenne ich nicht. Und so, ne? Natürlich wird er wiederhergestellt. Nach seiner Auferstehung geht Jesus zu ihm, sagt, hey, komm, alles gut. Ich vertraue dir meine Gemeinde an, weide meine Lämmer, diese Aussage. Und dieser Petrus, der ist auf einmal so mutig, der fängt an zu predigen und 3000 Menschen kommen zum Glauben. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Die lassen sich taufen. Phänomenaler Tag. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal so einen Sonntag habt, so einen Gottesdienst, da spürt ihr einfach, das war gut, ich habe Gott erlebt. War so ein gesegneter Gottesdienst. Die Lobpreisband hat richtig rausgehauen. Ja, eigentlich hätten wir die Predigt gar nicht mehr gebraucht. Ja. Oder irgendwie, und du gehst dann nach Hause und dann kommt der Montag. der Montag nach Pfingsten. Was ist dann? Wie geht es weiter? Und heute geht es mir in dieser Predigt genau darum, wie geht es weiter? Ich will nicht bei Pfingsten stehen bleiben. Ich will nicht nochmal die ganze Geschichte genau erklären und erläutern. Aber heute geht es mir darum, wie geht es weiter? Und ich würde auch gerne den Begriff Taufe im Heiligen Geist heute ein bisschen aufweichen, ein bisschen weiten, weil ich so oft und so viel, wenn jemand über diese Taufe spricht, dass er sagt, ja, das war mal irgendwann einmal, ist da mal was passiert. Aber schaut mal, diese Jünger, die an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, die dieses Phänomen erleben, die in anderen Sprachen beten, 2 Kapitel weiter, Apostelgeschichte Kapitel 4 sind sie wieder im Fokus, wieder im Zentrum. Und sie sind unterwegs und auf dem Weg zum Gottesdienst laufen sie an so einem Bettler vorbei, ein stadtbekannter Bettler, der gelähmt war. Und anstelle, dass sie einfach schnell auf dem Weg zum Gottesdienst sind, vielleicht ist das heute so irgendwie ein Hinweis an jemanden, ne, vielleicht auch an mich selbst. Manchmal habe ich so den Eindruck, also bei mir ist das öfter so, ich bin auf dem Weg, ich fahre jeden Tag quasi zum Tempel, ich arbeite dort, also ich bin Pastor, vollzeitlich angestellt. Und manchmal habe ich so den Eindruck, ich setze mich in die Straßenbahn, ich bin schon in meinen Terminen, ich beantworte schon Nachrichten und dann kommt die Straßenbahn an und ich laufe schnell in meinen heiligen Raum und dort beginne ich meine Arbeit und ich habe die Menschen um mich herum komplett aus dem Blick verloren. Ich sehe sie gar nicht mehr. Ich bin ja schließlich auf dem Weg zur Gemeinde. Ich habe keine Ahnung, vielleicht warst du heute unterwegs. Vielleicht hast du jemand gesehen. Vielleicht lag der ja nicht da draußen. Ist ja auch gerade schlechtes Wetter und so. Ne? Aber das ist eine Einladung an uns, Acht zu geben auf das, was links und rechts passiert. Nicht einfach nur geradeaus, nicht einfach nur, ja, ich und mein Jesus. Und Petrus ist da unterwegs und Johannes und sie sehen, da ist ein Gelähmter und sie beten für ihn. Er will eigentlich Geld, sie sagen, du, Geld haben wir nicht, obwohl sie hatten. Ja, also die Kirche war mega reich zu diesem Zeitpunkt, weil sehr viele, die zum Glauben gekommen sind, haben ihre Häuser verkauft, ihre Grundstücke. Ne? Gut, es war nicht in der Verfügungsgewalt von Petrus, wahrscheinlich wollte er so meinen. Aber auf jeden Fall sagt er, du, Geld habe ich dir nicht anzubieten, aber du kannst gesund werden, wenn du willst. Und dieser Mann wird gesund. Alle kennen ihn und er fängt an rumzuspringen, er läuft in die Stadt, alle können das nicht glauben, wie der ist gesund, der da gelähmt war und so. Und dann läuft schon wieder die ganze Menge zusammen und schon wieder predigt Petrus. Und man könnte meinen, wow, dieses Pfingsten von damals hat immer noch Auswirkung. Aber dann passiert Folgendes. Petrus und Johannes werden verhaftet. Man führt sie quasi vor Gericht, so ein Schnellprozess, und man spricht auch ein Urteil. Und man sagt ihnen, okay, ihr werdet irgendwie jetzt nicht bestraft, aber sie haben quasi so eine Verfügung erwirkt. Ihr dürft nie wieder über Jesus predigen. So mit dieser Bedrohung werden sie nach Hause gelassen. Und Petrus und Johannes sind eingeschüchtert, tatsächlich. Sie haben Panik, sie haben Angst, sie kommen zurück zur Gemeinde und was macht die Gemeinde? Sie betet. Und jetzt wird es interessant, das ist Apostelgeschichte Kapitel 4. Die Gemeinde betet gemeinsam und beim Gebet passiert Folgendes, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Dieselben Menschen, die vor einigen Tagen oder Wochen, man weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, an Pfingsten erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, sie beten und sie werden wieder erfüllt. Und man könnte meinen, ah, sie wurden doch damals getauft, ist doch alles gut, ist doch alles fertig. Aber dieses Ereignis zeigt, dass dieses Verständnis von Taufe im Heiligen Geist nicht so gemeint ist, dass du irgendwann einmal irgendein Erlebnis hast und vielleicht sogar noch 2, 3 Worte in einer dir nicht bekannten Sprache aussprichst. und dann auch noch selbst unsicher bist, ob das vielleicht dein Hirngespinst war. Interessant ist, Jesus hat das nie so gesagt. Jesus hat nie gesagt, es wird so sein, dass ihr regelmäßig mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Was, habt ihr das schon mal versucht, so eine Bibelstelle zu finden? Jesus hat nie gesagt, du wirst erfüllt werden und wieder erfüllt werden und wieder erfüllt werden und du brauchst das regelmäßig. Er selbst nicht. Aber er hat gesagt, ihr werdet getauft werden. Und jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Haben wir ein paar Leute, ich weiß, du studierst Theologie, ja, ich weiß, einige haben auch schon richtig viele christliche Glaubensjahre auf dem Buckel, ihr lest in der Bibel. Könnt ihr mir eine Bibelstelle zeigen, in der es heißt, und sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft? Also Jesus hat mehrmals angekündigt und er sagte immer, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Mehrmals. Aber habt ihr schon eine Bibelstelle gefunden, wo es heißt, und sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft? Okay, ich vermute, ihr traut euch nicht zu reagieren, aber ich sage mal, die gibt es nicht. Aber es gibt ganz viele Stellen, wo es heißt, sie wurden erfüllt. Der Heilige Geist kam auf sie. Sie wurden mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Und da, jetzt wird es interessant. Wie passt das denn zusammen? Ich bin überzeugt, meine persönliche Meinung, vielleicht habe ich es ja auch sehr exklusiv, ist die, dass die Taufe im Heiligen Geist nicht ein Ereignis ist. Irgendwann einmal habe ich mal was erlebt, sondern ein lebenslanger Prozess, ein Eingetauchtwerden in den Heiligen Geist. Ja, wir können das erstmalige Erfülltwerden dann so als Taufe bezeichnen, so machen das oft Pfingstler und dann aber sagen sie, du musst wieder erfüllt werden. Ich sage, es ist ein lebenslanger Prozess und wir sind immer wieder von diesem Heiligen Geist abhängig und wir brauchen immer wieder eine fortlaufende, regelmäßige Erfüllung, damit wir es durch dieses Leben schaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir fehlt oft der Mut, mir fehlt oft die Kraft, mir fehlt oft das Verständnis und deswegen... Für mich ist klar, Pfingsten ist nicht ein einmaliges Ereignis und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht etwas, was mal war, sondern es ist eine Einladung von Gott, es fortlaufend zu erleben. Ich weiß, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, alles gehört, wollen wir jetzt beten? Sind wir offen dafür, dass jetzt gerade was passiert und was passiert denn eigentlich? Oder wir machen es doch, mal schauen. Auf jeden Fall ist mir wichtig, noch mit einem Missverständnis so ein bisschen aufzuräumen, das noch im Raum stehen könnte und dann, glaube ich, könnten wir auch beten. Die klassische Pfingstlehre, die so Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, als das Thema Pfingsten, Heiliger Geist, Geistestaufe noch so richtig nochmal neu entfacht ist. Die klassische Pfingstlehre sagt, das Beweiszeichen dafür, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest oder getauft wurdest, das erste Anzeichen ist das Reden in anderen Sprachen. Und dann kannst du noch andere Gaben erleben. Es gibt noch die Gabe der Prophetie, die Gabe der Auslegung, die Gabe der Heilung, die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis und so weiter. Und das kann dazu führen, wir sind in einer Kirchengemeinde zum Glauben gekommen, also meine Frau ist da hineingeboren, meine Eltern haben sich dort bekehrt. Die Kirche hat das wirklich so gelebt. Sie hat das so gelehrt. Du bist dann mit dem Heiligen Geist getauft und dann mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn du in einer anderen Sprache betest. Betest du nicht in einer anderen Sprache, bist du mit dem Heiligen Geist nicht erfüllt. Und es war noch krasser, es war dann so, die sind noch ein bisschen weitergegangen, die haben gesagt, und wenn du mit dem Heiligen Geist nicht erfüllt bist, hast du den Geist nicht. Du hast den Geist Christi nicht, also bist du nicht seiner. Und noch einen Schritt weiter, sie haben dort auch Glaubenstaufe praktiziert, also ich bin absoluter Fan von Glaubenstaufe. Dort durfte man sich ab 18 erst taufen lassen und du wurdest nur dann getauft, wenn du vorher den Heiligen Geist empfangen hast und dies beweisen konntest durch Beten in anderen Sprachen. Das heißt, hattest du das nicht, wurdest du auch nicht getauft. Ne? Also, und das ist, es ist brutal. Und ich weiß, dass das noch in vielen Köpfen so ist. Das ist so eine klassische pfingstliche Lehre. Und wir als Elim und auch wir als Gemeindebund, als BFP, wir vertreten diese Lehre nicht, sondern wir sagen, es ist immer ersichtlich, es ist immer wahrnehmbar, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Es wird immer deutlich, und ich gebe gleich ein paar Beispiele, aber es ist nicht zwingend zuerst das Beten in anderen Sprachen. Okay? Also wenn du heute hier bist und du fühlst dich irgendwie als Christ zweiter Sorte, weil also Allah betet in einer anderen Sprache, nein, nicht Französisch, na, sondern wirklich, ja, und keine Ahnung, und Torben vielleicht auch, ne, oder nicht, und vielleicht der Gerhard, oh, der hat so eine schöne Sprache, so was Italienisches, Romanisches, ne, ja, bei Allah ist das irgendwie so, war so, afrikanisch irgendwie. Wenn du das Gefühl hast, boah, du hast das noch nie so erlebt, dir fehlt was, du bist irgendwie ein Christ zweiter Sorte, möchte ich dir sagen, dass der Geist wirkt, wie er möchte. Dass es auch bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist in der Bibel immer unterschiedliche Phänomene gab. Wir haben jetzt über Pfingsten gesprochen. An Pfingsten war das Beten in anderen Sprachen und das Reden in anderen Sprachen, was ja auch seinen Zweck erfüllte aufgrund des Feiertags. Aber schaut mal, Kapitel 4 haben wir gerade gelesen. Was ist da nochmal passiert, als die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden? Haben sie in anderen Sprachen gebetet? Nein. Also die Erde bebte, heißt das die Städte? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Erdbeben gab. Aber auf jeden Fall hatten sie das Gefühl, dass der Boden nicht mehr sicher ist. Ne? Manchmal glaube ich, dass wir das auch körperlich so wahrnehmen können. Aber ihre Auswirkung war, sie predigten mutig. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bewirkte, dass sie wieder übernatürlichen Mut bekommen haben, trotz Verbot, trotz Anfeindung rauszugehen und zu predigen. Dann blättern wir ein paar Kapitel weiter, Apostelgeschichte Kapitel 9. Da gibt es einen sehr intelligenten Mann, der sehr theologisch super drauf war. Heute würde man sagen, der hat wahrscheinlich 3 Doktortitel gehabt in Theologie. Ja, er war ein jüdischer Gelehrter, er war angesehen, er hieß Paulus. Er verfolgte damals die Christen, er dachte, das sind Spinner, das ist irgend so eine Sekte. Und auf dem Weg, auf so einer Verfolgungstour, ne, so ein Crusade, begegnet er Jesus. Jesus spricht ihn an mit so einem grellen Licht. Und Paulus wird klar, Jesus ist echt, er ist wirklich Gott und er kommt zum Glauben an Jesus. Und das Krasse ist, Paulus wird blind in dem Moment. Ich glaube, dass Gott ihm zeigen wollte, wie blind er war bis hierhin. Dass Gott das buchstäblich gemeint hat. Und dann schickt Gott einen anderen Mann, der soll für Paulus beten, damit er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und er kommt und betet für Paulus und es heißt, Paulus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was, jetzt müssten wir jetzt erwarten, ja, jetzt betet er auch in anderen Sprachen. Nein, steht gar nichts davon da. 2 Dinge passieren. Er wird gesund, er kann wieder sehen und er wird mutig zum Predigen. Er geht raus und fängt an zu predigen. Und so kann ich jetzt echt viele Beispiele durchgehen an einer anderen Stelle, als dann der Paulus, der das erlebt hat, für andere betet, für andere Juden, die unterwegs sind und die zwar irgendwie die Taufe des Johannes kannten, aber noch nicht wussten, dass was mit Jesus geschehen war, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Er betet für sie und dort heißt es, und sie fangen an, in anderen Sprachen zu beten und prophetisch zu reden. Wisst ihr, was prophetisch reden bedeutet? Du hast einen klaren Gedanken, irgendwie, du weißt, was zu sagen ist zu einer Person und eigentlich weißt du, das ist gerade nicht von mir, ich kann das nicht wissen. Also, auf jeden Fall gibt es die unterschiedlichsten Phänomene, die unterschiedlichsten Dinge und auf jeden Fall sehen wir immer dann, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass es irgendwie wahrnehmbar ist und wenn du nur das Gefühl hast, dass die Erde gerade irgendwie unsicher ist und wackelt. Ja. Manche Menschen haben mir erzählt, als, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie über dem Boden schweben. Und ich glaube ihnen. Ich glaube ihnen, dass sie das Gefühl haben, dass sie über dem Boden schweben. Also die Erdanziehungskraft ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auf einmal wird alles so leicht. Ne? Und du hast das Gefühl, ein Schritt und dann machst du 2 Meter gleich. Und ich will dich dazu einladen, wirklich. Es geht nicht darum, dass wir Phänomene suchen, aber es geht darum, dass wir den Heiligen Geist suchen. Es geht darum, dass wir verstehen, wir machen nicht Kirche. Wir machen nicht Reich Gottes. Wir können niemanden zum Glauben führen. Wir machen das nicht. Wir sind nur Vermittler, wir sind Werkzeuge, wir sind Menschen, durch die Gott wirken möchte. Und deshalb ist meine Einladung an dich, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal erlebt hast oder ob du das überhaupt schon mal erlebt hast, dass du im Gebet spürst, der Heilige Geist ist gerade da, er macht was mit mir. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, ob du eher sagst, ja, die Gemeinde ist ein guter Ort dafür. Und wenn es komisch wird, bei mir ist egal, was die anderen denken. Könnte sein, dass das dein Thema ist. Ne? Und ich glaube auch, dass Gott da kein Problem damit hat, wenn du sagst, nee, ich will das lieber alleine. Ich will lieber zu Hause oder ich gehe durch den Wald spazieren und ich bitte Gott, kannst du das gerade tun? Kannst du mich erfüllen? Kannst du mich erleben lassen, dass du echt bist, dass du übernatürlich bist? Ja? Wenn du aber sagst, ey, die Gemeinde ist ein guter Ort dafür und wir können das machen und wir können das aushalten, dass es bei dem einen oder anderen irgendwie sich komisch anfühlt, dann lade ich dich ein, Sonntag für Sonntag im Gebet, im Lobpreis, einfach dich dafür zu öffnen und Gott darum zu bitten. Noch ein Gedanke und dann kommen wir zum Schluss. An einer meiner Lieblingsstellen ist der Brief des Paulus an die Epheser und da schreibt er, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Und ich glaube, dass dieser Vergleich sehr gut und sehr wichtig ist. Paulus benutzt den Zustand des Betrunkenseins, um zu beschreiben, wie es ist in Bezug auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Zwei Dinge sind mir da wichtig. Also erstens, wenn jemand betrunken ist, das siehst du. Das nimmst du wahr. Besonders, wenn du den Mensch kennst. Ja. Also meine Frau und ich, also wir haben eine Regel. Wenn Alkohol, dann nur zusammen. Und keine harten Sachen, aber meine Frau braucht keine harten Sachen. Ja, sie riecht am Alkohol. Und ich merke es schon. Ja, also so viel reicht. Das ist das eine. Also wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, es wird deutlich. Es wird sichtbar. Man wird es dir ansehen. Es ist auch kein Zufall, dass damals am Pfingsten die Menschen in Jerusalem dachten, die Jünger sind betrunken irgendwie. Aber etwas anderes ist mir hier wichtig. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes, werdet regelmäßig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Stell dir vor, ich würde dir sagen, boah, ich bin so besoffen. Vor 15 Jahren habe ich eine Flasche guten Wein getrunken. Und du wirst mich angucken, wir würden sagen, niemals im Leben bist du besoffen, wenn du vor 15 Jahren eine Flasche Wein getrunken hast. Vielleicht warst du damals besoffen, aber damit du heute betrunken bist, musst du nachkippen. Also es braucht frisches Alkohol. Ja. Und deswegen, wenn es darum geht, wenn ich dich fragen würde, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und bei pfingstlich orientierten Menschen lautet die Frage eher, bist du getauft mit dem Heiligen Geist? Und dann werden die meisten sagen, ja, ich bin mit dem Heiligen Geist getauft, am 11. März 1996, ne, da habe ich, dann sage ich, mich interessiert nicht, was 96 war, was ist jetzt? Spürst du den Heiligen Geist in deinem Leben? Ist er sichtbar? Wird es deutlich? Und deswegen lade ich dich ein, dich dafür zu öffnen, danach zu suchen, nicht das Phänomen zu suchen, sondern den Heiligen Geist, sein Wirken, seine Kraft. Aber wenn du ihn suchst, dann musst du dich auch für Dinge öffnen, die komisch werden können. Und ein letzter Punkt und dann können wir beten. Es gibt Menschen, die sagen, doch, ich glaube, dass das alles so war in der Apostelgeschichte. Das war wichtig. Für die damalige Zeit, für die Ausbreitung des Evangeliums war wichtig, dass es den Heiligen Geist gab, dass es diese Gaben gab, dass es diese Phänomene gab. Gott hat dadurch bestätigt, dass er da ist. Aber die Bibel und das Neue Testament sind jetzt abgeschlossen. Der Kanon ist abgeschlossen. Diese Gaben und diese Phänomene und die Geistesgaben, sie waren für damals. Sie braucht man nicht mehr. Jetzt haben wir das Wort Gottes. Auch diese Meinung wird stark vertreten in vielen Kreisen. Ich möchte dir folgende Stelle lesen. Wir gehen zurück an Pfingsten. Als die Jünger erfüllt werden und Petrus predigt und Menschen laufen zusammen und Menschen fragen, was ist das? Was erleben wir hier? Und dann erklärt Petrus, das ist das, von was durch den Prophet Joel versprochen wurde, dass am Ende der Zeit Gott seinen Geist aussendet auf alles Fleisch und das und das und das und das wird passieren. Und dann sagt Petrus diesen entscheidenden Satz. Und ich weiß nicht, wie man ihn ignorieren kann. Apostelgeschichte 2, 39. Er sagt, diese Zusage des Propheten Joel, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, diese Zusage gilt euch, eurem Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, sogar in Clausthal, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Diese Zusage gilt auch dir. Sie ist nicht für damals, nicht für die Zeit des Neuen Testamentes, nicht für die Zeit der Apostelgeschichte. Sie ist für immer, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen lade ich dich ein, dich danach auszustrecken und das zu suchen und zu erwarten, dass Gott das tun wird. Darf ich euch einladen, zum Gebet aufzustehen? Wenn du jetzt hier bist und wir werden gleich eine Zeit haben, in der die Band singen wird. Und ich hoffe, die Band ist mir nicht böse, wenn ich euch erlaube, ausnahmsweise nicht mitzusingen, sondern stattdessen vielleicht zu beten. Vielleicht halblaut, vielleicht einfach leise in deinem Inneren. Aber wenn du singen willst, ist auch erlaubt. Also wir sind alle Erwachsene, wir sind ein freies Land, freie Kirche. Aber nutz diese Gelegenheit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, um ihm das zum Ausdruck zu bringen. Gott, ich will dich erleben. Ist das auch für mich, was du da geschrieben hast? Und du hast gesagt durch Petrus, es ist auch für mich. Es ist für alle, die der Herr hinzurufen wird. Und du hast mich hinzugerufen. Und ich möchte nicht, dass das irgendeine Theorie von damals ist, sondern ich will das in meinem Leben erleben. Dann kannst du das jetzt im Gebet tun. Und wenn du vielleicht neu in dieser Kirchengemeinde bist oder sogar neu im Glauben, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Es gab eine Situation, da hat Petrus wieder gepredigt. Und zwar hat Gott ihn geschickt in das Haus eines Menschen, der kein Jude war. Das Haus war voll von anderen Menschen, die waren auch keine Juden. Sie hatten keine religiöse Vorbildung. Sie wussten nicht, wer Gott ist, wie das genau funktioniert. Bei den Juden war es einfacher, sie mussten nur Jesus erklären, aber religiös waren sie alle schon gebildet. Und sie wussten, es gibt den Heiligen Geist, sie wussten, er wird mal kommen. Aber Petrus geht in das Haus des Cornelius, heißt es, und das sind Menschen, die haben mit dem Glauben wirklich nichts am Hut, nichts zu tun. Und während Petrus predigt, passiert genau das Gleiche. Der Heilige Geist fällt auf diese Menschen, er erfüllt sie und sie fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und Petrus ist verwirrt. Sagt, wie kann das sein? Keine dreijährige Vorbereitungszeit, keine drei Glaubenskurse, kein persönliches Gespräch, keine Überprüfung, bist du schon so weit, bist du in Ordnung, sondern in diesem Fall fällt alles zusammen. Sie entscheiden sich für den Glauben an Jesus, sie verändern ihr Leben und gleichzeitig werden sie erfüllt und erleben das. Deswegen möchte ich dir Folgendes sagen, wenn du neu in dem Ganzen bist, du musst nicht warten, du musst nicht erst 5 Schritte gehen, nicht erst noch in einem Team mitarbeiten oder in einer Live-Group sein und noch 2 Gespräche mit Allah geführt haben. Du kannst es sofort erleben. Deswegen sei mutig. Und damit wir jetzt dieses Gebet starten können, ich will einfach eine Einladung aussprechen. Darf ich euch bitten, die Augen zuzumachen? Wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich bin es, ich will das neu erleben oder wieder erleben oder zum ersten Mal erleben, dann streck einfach kurz deine Hand nach oben aus, dass ich weiß, dass ich für dich beten darf. Dankeschön. Danke für eure Hände. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich will das erleben, ich will mich dafür öffnen. Ja, ist nicht für mich, sondern das, du gibst ein Zeichen, Gott sieht das auch, aber ich will jetzt einfach ein kurzes Gebet sprechen und dann überlasse ich euch dem Lobpreis und dem Heiligen Geist. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Herzen berührst. Danke, dass du auch diese Sehnsucht wächst. Ich nehme das wahr, dass du sie wächst, dass Leute da sind, die sagen, Jesus, ich will das erleben. Das soll keine Theorie sein. Ich will die volle Bibel. Ich will das ganze Neue Testament. Ich will dich ganz, nicht nur in meinem engen Denken, nicht nur das, was für mich okay ist, sondern ich öffne mich für dein Wirken und ich bete, dass das geschieht, Herr. Dass die, die danach verlangen, dass die, die danach die eine Sehnsucht haben, die das erleben, wollen, dass du jetzt ihr Herz berührst. Heute, morgen, wo auch immer sie unterwegs sein werden, wenn sie zu Menschen gehen, wenn sie mit Menschen reden, dass du sie mit Mut fühlst. Wenn sie unterwegs sind und vielleicht beten und ihren Mund öffnen, dass du in anderen Sprachen durch sie sprichst. Oder dass du ihnen Gedanken gibst, die andere Menschen ermutigen, die ihr irgendetwas zeigen, die etwas bestätigen, dass du sie mit prophetischen Worten fühlst. Ja. Und ich bete auch für Menschen, die hier sind, wenn sie für Kranke beten, dass da Heilung hineinkommt. Nicht, weil sie Heiler sind, Jesus, sondern weil du es tust. Danke, Herr, dass wir das glauben. Wir öffnen uns für dein Wirken. Du bist da, du wirkst. Danke. Amen.